Deutschlandfunk, das war der Tag.
Ganz viel Iran-Krise und nicht wenig aus England haben wir für Sie im Programm. Die Spekulationen über die Ursache für den Flugzeugabsturz nahe Teheran werden konkreter. Kanadas Premierminister Trudeau etwa geht von einem vielleicht versehentlichen Abschuss durch die Iraner aus. Und in Berlin wird über den Abzug der deutschen Bundeswehrausbilder aus dem Irak debattiert. Auch in Großbritannien ist die Iran-Krise natürlich ein wichtiges Thema. Augenblicklich wird es aber vom Maxit verdrängt, dem Abschied von Prinz Harry und seiner Frau aus der ersten Reihe der Königsfamilie. Die Monarchie scheint zu bröckeln. Was bedeutet das für England gerade jetzt im Brexit? Dazu ein Interview mit dem Großbritannien-Forscher Gerhard Dannemann. Außerdem, die AfD verliert einen Prozess um illegale Parteienfinanzierung. Die DITIB bildet jetzt auch deutschsprachige Imame aus. Und 10 Jahre nach der Aufdeckung ihres Missbrauchsskandals ist die katholische Kirche immer noch nicht viel weiter mit der Aufarbeitung. Das und mehr heute bis Mittag. Nacht mit Christine Heuer im Studio. Guten Abend. 176 Menschen, die meisten Ukrainer, aber auch mehrere Dutzend Kanadier, sind ums Leben gekommen beim Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine gestern in der Nähe von Teheran. Das Flugzeug soll in der Luft Feuer gefangen haben und am Boden explodiert sein. Gibt es einen Zusammenhang mit der Iran-Krise? Ja, sagt jetzt der kanadische Premier Justin Trudeau. Donald Trump ergeht sich derweil in Andeutungen und die US-Demokraten wollen versuchen, die militärischen Rechte des US-Präsidenten einzuschränken. Thilo Kössler bringt sie aus Washington auf den aktuellen Stand der Dinge.
Der kanadische Premier Justin Trudeau sprach von einer Tragödie, die nicht nur Kanada in Schock versetze, sondern die ganze Welt.
A tragedy that shocked not only Canada, but the world.
Er müsse sich an die Öffentlichkeit wenden, sagte Trudeau sichtlich bewegt, weil Informationen der eigenen Geheimdienste, aber auch der Verbündeten, den Verdacht nahelegten, dass die Maschine von einer iranischen Bodenluftrakete abgeschossen wurde.
The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile.
Dabei sei nicht auszuschließen, dass es sich um ein Versehen gehandelt haben könnte.
This may well have been unintentional.
Deshalb müsse eine umfassende und gründliche Untersuchung die Ursachen dieser Katastrophe lückenlos aufklären.
Canada is working with its allies to ensure that a thorough and credible investigation is conducted to determine the causes of this fatal crash.
Trudeau forderte von der iranischen Regierung den ungehinderten Zugang zu allen Informationen und die umfassende Beteiligung an den Untersuchungen.
The Canadian officials must immediately be granted access to Iran.
Irans Außenminister Zarif habe sich bereits auf einen engen Dialog mit der kanadischen Regierung verpflichtet, sagte Trudeau.
Minister Zarif committed to continuing this dialogue with Canada as we seek answers.
Allerdings werde es der Iran nicht zulassen, die Blackboxes mit allen Informationen über das Geschehen aus der Hand zu geben, teilte Trudeau mit. Den ukrainischen Ermittlern sei doch der Zugang zu den Flugschreibern zugesagt worden. Trudeau versprach den Angehörigen nicht zu ruhen, bis das schreckliche Geschehen in allen Einzelheiten aufgeklärt sei.
And this government will not rest until we get that.
Für den Iran bedeutet diese Entwicklung eine erneute politische Belastungsprobe. Jedoch werden auch Fragen laut, ob das Geschehen nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der extralegalen Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani durch die Trump-Administration stehe. Justin Trudeau wich dieser Frage nach der Mitverantwortung der USA aus, indem er erklärte, für derartige Rückschlüsse und Einschätzungen sei es noch zu früh. Nur wenige Stunden vor dem öffentlichen Auftritt des kanadischen Premiers hatte US-Präsident Trump erste Verdachtsmomente geäußert. Er glaube nicht an technisches Versagen, eher an einen verhängnisvollen Fehler auf iranischer Seite, erklärte er im Weißen Haus. Das Flugzeug habe sich in einer ziemlich rauen Umgebung bewegt, so Trump wörtlich.
It was flying in a pretty rough neighborhood and somebody could have made a mistake.
Trump steht wegen seines Vorgehens im Iran auch innenpolitisch in der Kritik. Selbst 2 republikanische Senatoren kritisierten den Präsidenten für den Anschlag auf Soleimani und die gefährliche Eskalation am Golf. Den Kongress nicht zu informieren und eine Diskussion über die Angemessenheit der militärischen Intervention im Iran zu unterbinden, sei unamerikanisch, mit der Verfassung nicht zu vereinbaren und schlichtweg falsch, klagte der republikanische Senator Mike Lee.
Tell us that we can't debate and discuss the appropriateness of military intervention against Iran. It's un-American. It's unconstitutional and it's wrong.
Die Demokraten wollen deshalb dem Präsidenten beim militärischen Vorgehen gegen den Iran Grenzen setzen. Die Resolution dürfte aber an der republikanischen Mehrheit im Senat scheitern.
Thilo Kössler aus Washington. Und der Iran besteht weiterhin darauf, dass der Flugzeugabsturz nicht durch eine Rakete verursacht worden ist. Auch das wollen wir an dieser Stelle vermelden. In New York hat heute auch der UN-Sicherheitsrat zur Iran-Krise getagt. Informationen von Peter Mücke.
Im Sommer jährt sich die Unterzeichnung der UN-Charta zum 75. Mal. Aus diesem Grund hatte Vietnam, das in diesem Monat den Vorsitz im Sicherheitsrat hat, zur offenen Debatte geladen, die dann jedoch mehr oder weniger die jüngsten Spannungen zwischen den USA und dem Iran zum Thema hatte. Ohne den Konflikt direkt zu erwähnen, erinnerte UN-Generalsekretär Guterres gleich zu Beginn der Sitzung die Mitgliedstaaten an ihre Verantwortung, die Werte der Charta zu achten. Und die, erinnerte Guterres, lege einen klaren Fokus auf die Verhinderung von Konflikten. Darauf müsse man sich zurückbesinnen. Derzeit investierten die Vereinten Nationen aber viel mehr Zeit und Ressourcen, auf Krisen zu reagieren. Für Deutschland nahm die Staatsministerin im Auswärtigen Amt Müntefering an der Sitzung teil. Sie betonte die besondere Verantwortung der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg und sprach dann die Spannungen zwischen den USA und dem Iran direkt an. Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten sind Grund zur Sorge. Regionale Sicherheit und Stabilität stehen auf dem Spiel. Eine militärische Konfrontation oder gar ein Krieg hätten schreckliche Auswirkungen für die Menschen in der Region und darüber hinaus. Wir sind erleichtert, dass es Anzeichen für Deeskalation gibt und raten zur Zurückhaltung.
And call for maximum restraint.
Eine Reaktion auf einen Brief der UN-Botschafterin der Vereinigten Staaten Kraft an den Sicherheitsrat, der vor der Sitzung bekannt geworden war. Darin betont sie, dass die USA bereit für ernsthafte Verhandlungen mit dem Iran ohne Vorbedingungen seien. Falls es die Situation aber erfordere, seien die USA auch darauf vorbereitet, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um Amerikaner in der Region zu schützen. Der Iran konnte nicht direkt Stellung nehmen. Die USA hatten dem iranischen Außenminister Zarif kein Visum für den Besuch der Sicherheitsratssitzung ausgestellt. Angeblich sei die Zeit dafür zu knapp gewesen.
Peter Mücke aus New York. Auch in Berlin wird weiter über die Iran-Krise diskutiert, speziell darüber, was mit den deutschen Bundeswehrsoldaten im Irak werden soll. Aus dem Zentralirak wurden sie bereits abgezogen, aber im nördlichen Erbil sind weiterhin 100 deutsche Soldaten auf Ausbildungsmission. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer möchte, dass sie dort bleiben. Die Opposition fordert ihren Abzug. In Berlin hat heute der Verteidigungsausschuss in einer Sondersitzung getagt. Klaus Remme berichtet aus der deutschen Hauptstadt.
Wie weiter, fragten sich viele Abgeordnete vor den Ausschusssitzungen, gerade mit Blick auf die deutschen Soldaten im kurdischen Norden des Irak in Erbil. Nach ihrem Bericht im Verteidigungsausschuss sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer:
Erbil wird weiter betrieben. Wir haben dort ja sehr viele Kräfte, die das Feldlager ja auch betreiben. Wir sind dort mit der Sanität, wir sind mit anderen Kräften vor Ort. Und wir belassen im Moment auch diejenigen, die für die Ausbildung zuständig sind, weil wir ja immer auch davon ausgehen, dass wir diese Ausbildung auch bald wieder aufnehmen können.
Ob es dazu kommt, ist alles andere als ausgemacht. Grundlage des Bundeswehrmandats ist die Einladung des irakischen Parlaments und der Regierung. Der Linkspartei reicht schon allein das ablehnende Votum des Parlaments, um einen Abzug der Truppen zu fordern. Der Abgeordnete Tobias Pflüger nach der Sitzung:
Die Bundesregierung reduziert jetzt ihre Position darauf, dass sie sagt, es wäre die irakische Regierung, die dieses allein zu entscheiden habe. Da ist vielleicht der Hinweis hilfreich, es ist eine Regierung, eine geschäftsführende Regierung, und es ist schon sehr, sehr problematisch, auf welchem rechtlichen dünnen Eis sich hier die Bundesregierung bewegt.
Rüdiger Lukassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD, kommt zum gleichen Ergebnis.
Die Bundesregierung hat sofort alle deutschen Soldaten, das deutsche streitkräftige Kontingent, das noch verblieben ist, im Irak abzuziehen.
Zwar werden zusätzliche Soldaten aus Erbil abgezogen, doch dabei handelt es sich nach Angaben von Kramp-Karrenbauer um 26 Soldaten, die im Rahmen eines Kontingentwechsels sowieso abgelöst worden sind. Auch die Grünen fordern den vollständigen Abzug der Soldaten. Die FDP wiederum ist prinzipiell für den Einsatz, denkt aber über Veränderungen nach. Marie-Agnes Strack-Zimmermann für die Liberalen.
Die Kurden haben auch für uns, für diese freie Welt gekämpft gegen den ISIS. Und es ist wichtig, dass wir sie an dieser Stelle auch nicht alleine lassen. Aber immer nur dann, wenn es die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten überhaupt ermöglicht macht. Insofern steht im Raum, ob man, sofern die Verbündeten das mitmachen, man auch die Peschmerga entweder in Jordanien, also in einem anderen Land, oder auch bei uns hier ausbilden könnte.
Im Auswärtigen Ausschuss ging es vor allem um die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran. Donald Trump hatte Briten, Deutsche und Franzosen gestern aufgefordert, das Abkommen endlich aufzugeben. Noch gibt es das Abkommen, versicherte Außenminister Heiko Maas heute Morgen in der ARD.
Der Iran hat keine Atombombe, er hat allerdings viele Verpflichtungen ausgesetzt. Deshalb stimmen wir uns zurzeit mit unseren britischen und französischen Partnern ab, wie wir damit umgehen. Ganz so achselzuckend kann man das nicht einfach hinnehmen. Aber vieles andere, was darüber hinaus mit dem Iran besprochen werden soll, kann man ja ohne dieses Abkommen zu kündigen. Und deshalb hat es uns auch ermöglicht, mit dem Iran im Gespräch zu bleiben in den letzten Tagen.
Unterstützung kam von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich vor der Sitzung der SPD-Abgeordneten am Nachmittag.
Wir von Seiten der SPD-Fraktion würden uns wünschen, dass es weiterhin erhalten bleibt, weil es ja insbesondere Inspektionen im Land selbst zulässt. Und das ist die beste Versicherung, damit der Iran nicht zu einer Atombombe greift.
Doch auch in dieser Frage ist man wohl von anderen abhängig. Immerhin hat der Iran deutlich gemacht, dass man sich nicht länger an das Abkommen gebunden fühle. Und für Washington ist der Deal ohnehin gestorben.
Klaus Remmes Bericht aus Berlin. In den englischen Zeitungen hat der Maxit die Iran-Krise auf den Titelseiten nach unten rutschen lassen. Prinz Harry und seine Frau Meghan, die Herzogin von Sussex, wollen sich aus der ersten Reihe der königlichen Familie zurückziehen. Heißt konkret, keine Apanage mehr, aber auch keine Anweisungen mehr vom Rest der Familie. Repräsentation nur noch vor wem und wofür die Sussexes Lust haben und ein Leben künftig zur Hälfte in Nordamerika. Großbritannien steht Kopf. Thomas Spickhofen meldet sich aus London.
Ein frühlingshafter Tag in London mit Temperaturen um die 13 Grad, aber hinter den Mauern des Buckingham-Palastes dürfte Eiszeit herrschen. Ganze zwei Sätze umfasst die offizielle Reaktion auf den Teilrückzug von Harry und Meghan. Wir verstehen den Wunsch, aber es ist alles kompliziert und wird Zeit brauchen. Das Königshaus ist offenkundig überrascht vom Schritt des Herzogs und der Herzogin von Sussex. Offenbar wurde niemand vorab informiert, Bruder William nicht, Vater Charles nicht, noch nicht einmal die Queen. Das ist alles sehr schlecht gelaufen, sagt Robert Hartmann von der Daily Mail.
It's been very badly handled.
Ich verstehe total, dass Sie mit Ihrer Rolle im Königshaus sehr unglücklich sind. Jeder wollte, dass Sie glücklich werden und Ihren Weg finden. Aber so, wie Sie es gemacht haben, so macht man das einfach nicht.
Harry und Meghan wollen die Queen weiterhin voll unterstützen, wie sie schreiben. Ihre Pflichten gegenüber Monarchen, Commonwealth und Schirmherrschaften weiter erfüllen. Aber einen privaten Teil ihres Lebens wollen sie auch in Nordamerika verbringen. Zwei Top-Royals im Teilzeitmodus. Die professionellen Königshausinterpreten bezweifeln, dass das funktioniert. Sie werden zum Beispiel ein Problem damit haben, die Queen, wie versprochen, voll zu unterstützen, wenn sie gleichzeitig halb in Nordamerika leben und sich vom Leben eines Royals zurückziehen, sagt Roya Nicker von der Sunday Times.
I think Harry and Meghan will really struggle to continue to, as they say, fully support the Queen when they live half a time in North America and have stepped back from royal life.
Das Paar will finanziell auf eigenen Beinen stehen und auf öffentliche Gelder verzichten. Wie die berufliche Zukunft konkret aussehen könnte, ist aber offen. Im Gegenzug hoffen Harry und Meghan auf mehr Freiheit und mehr Privatleben. Hugo Vickers ist Historiker und Autor mehrerer Bücher über das Königshaus. Er sagt, das hatten sie doch längst, so wie es war.
Well, they had plenty of freedom as it was. I mean, the thing is that Prince Harry is never likely to become king.
Harry war nie auf die Rolle eines zukünftigen Königs festgelegt und das gibt viel Spielraum, um sich seine eigene Rolle zu schaffen. Sehen Sie sich Philip oder Princess Anne an. Die sind immer da, wenn die Queen sie braucht. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kümmern sie sich um alle möglichen Dinge.
Pursued all sorts of things.
Hinter den Kulissen ist jetzt von Enttäuschung, Trauer und Verletzung die Rede, sogar von Wut. Die Touristen vor den Mauern des Buckingham-Palastes finden aber auch Verständnis. Rice zum Beispiel sagt, Harry hat doch immer nur die zweite Geige gespielt, ich kann das verstehen.
He's always been the sort of second fiddle and therefore I can understand he might step back.
Anne kommt aus Deutschland, ist aber eigentlich Engländerin und macht sich keine Sorge, dass dem Königshaus allmählich die Royals ausgehen.
Ja, aber da sind genug andere Leute, die da noch dazu kommen. Ich meine, ist nicht schlecht, irgendwie ein bisschen Platz schaffen.
In den britischen Boulevardblättern finden Harry und Meghan dagegen wenig Verständnis für ihren Schritt. Egoistisch seien die beiden, heißt es, und die Sun hebt das Wort vom Maxit aus der Taufe, einer Mischung aus Meghan und Brexit.
Thomas Spickhofen berichtete aus London und wir wollen das Thema vertiefen mit Gerhard Dannemann vom Center for British Studies in Berlin. Guten Abend, Herr Dannemann.
Guten Abend.
Harry geht. Ist das der Anfang vom Ende der britischen Monarchie?
Nein, das glaube ich nicht. Das ist jetzt erstmal ein großer Aufreger. Da sind verschiedene Sachen ziemlich aus den Fugen geraten. Das Verhältnis zur Presse ist mal wieder so schlimm, wie es zu Zeiten von Diana war, der Mutter von Harry. Es gibt auch Verwerfungen innerhalb der königlichen Familie, weil da das Protokoll nicht eingehalten wurde. Aber wenn jetzt Leute behaupten, das sei jetzt nochmal dasselbe wie seinerzeit, vor langer, langer Zeit, die Heirat von König Edward dem VIII. Mit Wally Simpson, das ist was anderes.
Trotzdem wird diese Parallele gezogen. Können Sie sagen, warum es etwas anderes ist? In beiden Fällen hat sich eine wichtige Persönlichkeit des englischen Königshauses ja zurückgezogen.
Es geht nicht um den amtierenden König, Königin in Großbritannien. Es geht um Harry, der ist der 6. in der Thronfolge. Und wenn William oder seine Kinder irgendwann auch noch Kinder kriegen, wird er auch nicht mehr 6. in der Thronfolge sein, sondern noch weiter weg. Die Chance, dass er je den britischen Thron besteigen würde, ist also ganz extrem gering. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Es war damals die Heirat als solche ein Skandal von Edward dem VIII. mit Wally Simpson. Die Heirat von Harry und Meghan ist medial maximal gefeiert worden und von der britischen Bevölkerung ganz überwiegend auch sehr, sehr positiv aufgenommen worden, mit Ausnahme von einer Minderheit unverbesserlicher Rassisten, die sich daran aufgehängt haben, ist ein Teil der Vorfahren von Meghan Markle Afroamerikaner sind. Aber das wurde von der britischen Bevölkerung insgesamt sehr, sehr gut aufgenommen. Ich glaube, nach ein paar Tagen bis vielleicht Wochen Aufregung wird sich da der Staub wieder relativ schnell legen.
Also aber die britischen Medien sind ja voll, auch die seriösen Medien haben dieses Thema auf den Titelseiten, kommentieren das. Warum sorgt das denn überhaupt für so viel Wirbel, wenn, so wie Sie das schildern, ist das ja eigentlich nur ein bisschen Boulevard, der
also
schnell verfliegt?
Ja, immer gut für eine Aufregung und für mediale Aufmerksamkeit. Und wenn jetzt halt hier noch Generationsfragen, also Knatsch zwischen Harry und seiner Großmutter, der Königin, dazukommen, wenn es um die Presse geht und die Royals, dann ist natürlich die Aufmerksamkeit ganz sicher. Es ist natürlich auch immer die Frage, wie wird die Monarchie in Großbritannien sich weiterentwickeln? Und diese positive Erzählung, die diese Heirat von Harry und Meghan zunächst bewirkt hat, die ist jetzt etwas entzaubert dadurch, dass die sich da so ausklinken wollen. Das hat also eine gewisse Bedeutung für den Symbolwert. Aber für die verfassungsrechtliche Stellung der Monarchie ist das deutlich weniger relevant, als was passiert, wenn irgendwann mal in den kommenden Jahren die Queen entweder zurücktreten oder sterben wird und dann rangmäßig Prinz Charles den Thron betritt. Der wird sich neu definieren müssen als Monarch. Das wird ein viel entscheidenderer Moment sein für die britische Monarchie.
Die Queen hat angeblich aus dem Fernsehen von der Entscheidung ihres Enkels Harry erfahren. Sie wusste auch vorab nichts von dem TV-Interview, das ihr Sohn Andrew gegeben hat. Der musste sich ja im vergangenen Jahr aus der Öffentlichkeit zurückziehen, weil er im Verdacht steht, minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Also ziemlich viel Rücktritt aus der Öffentlichkeit im Moment. Und der Premierminister hat die Queen gezwungen, unrechtmäßig das Parlament in Zwangspause zu schicken.
Also
ist Elisabeths Autorität zerstört?
Sondern nur dem Premierminister. Das bleibt nicht an der Queen hängen. Das oberste Gericht hat ja auch in seinem Urteil klargestellt, dass die Queen da überhaupt keine Wahl hatte, als das Parlament aufzulösen. Das bleibt nicht an der Monarchie hängen, würde ich sagen. Ja, es waren jetzt wieder Monate von Skandalen im Königshaus, völlig unterschiedlicher Art. Aber das ist auch nicht das erste Mal. Ich erinnerte ja vorhin schon an das Jahr, in dem Prinzess Diana zu Tode kam und die mediale Aufregung vorher auch über die Scheidung von Charles und Diana, über die Paparazzi, die damals die Prinzessin verfolgt haben und über Abhörskandale. Prinz Charles' Telefon ist abgehört worden von Medien. Wenn man das so in diesen Kontext setzt, dann ist das deutlich eher mit diesen Ereignissen zu vergleichen als mit einer Verfassungskrise unter Edward dem VIII.
Aber Herr Dannemann, man hat ja den Eindruck, dass die Queen, sie ist ja auch sehr alt, dass sie eigentlich den Laden nicht mehr richtig im Griff hat. Was heißt denn das dann für die Zukunft, auch für die nahe Zukunft dieses Königshauses?
Das ist sehr, sehr ärgerlich für die Queen. Beides, auch das eben halt, dass das nicht vorher abgestimmt wurde. Da hätte man wahrscheinlich etwas länger gebraucht und versucht, eine passende Formel zu finden, eine passende Rolle zu definieren, das Finanzielle, um das es ja auch geht, zu regeln. Das wäre deutlich günstiger gewesen für die Queen. Die Queen versteht sich ja als die Vertretung des Könighauses per se, die unpolitische, die einigende Kraft, die symbolträchtige Monarchin Großbritanniens. Und das geht ihr sicher schwer gegen den Strich. Und insofern ist da auch eine gewisse Beschädigung jetzt passiert. Ich denke halt nur, man sollte die etwas in Perspektive setzen zu anderen Dingen, die in Großbritannien passieren, wie zum Beispiel gerade der Brexit.
Ja, und das ist ja interessant, dass das Land in einer großen Verunsicherung ist und das Königshaus gleichzeitig in eine große Verunsicherung gerät. Was bedeutet das denn für die Bürger?
Viele Bürger meinen jetzt tatsächlich, nachdem sie die Tories mit Mehrheit an die Macht gebracht haben, dass der Brexit sich jetzt von selbst gelöst hat. Und das wird in den kommenden Monaten immer deutlicher werden, dass es eher der Anfang ist als das Ende einer solchen sicher nicht einfachen Weges für Großbritannien, natürlich auch für die Europäische Union. Das wird dann in den kommenden Monaten einsetzen und wahrscheinlich auch das wieder aus den öffentlichen Schlagzeilen verdrängen, über das wir uns jetzt gerade unterhalten. Ich will mal sagen, es ist keine günstige Konstellation, dass jetzt die Brexit-Aufregung und danach auch dieses hier und vorher noch der Skandal mit Prinz Andrew alles auf einmal zusammenkommt.
Aber Herr Dannemann, das hat ja auch alles miteinander zu tun. Wofür brauchen die Briten denn ihr Königshaus? Geht es da nicht um Stabilität, Identität, auch gerade in unsicheren Zeiten ein Anker zu sein? Und der fällt nun gerade aus?
Ja, nun kann die Queen in politischen Fragen überhaupt nicht diese Stabilität vermitteln, in dem Sinne von, ich sage euch jetzt, was zu tun ist, oder ich entscheide mich für das eine oder andere. Das ist überhaupt nicht ihr Verständnis, ihre Rolle. Und das wäre auch heute gar nicht mehr so tragbar. Es geht also eher, denke ich, um andere, mehr symbolische Werte, die sie da vermittelt. In der Brexit-Frage war, glaube ich, für sie nicht sehr viel zu machen. Aber sie ist natürlich eine Institution. Fast alle Briten sind ihr Leben lang von der jetzigen Amtsinhaberin begleitet worden. Sie ist die längste auf dem Thron aller Zeiten. Sie hat ihre Großmutter Queen Victoria vor einiger Zeit schon überholt. Und sie kommt noch aus einer Zeit, wo die Monarchie was anderes bedeutet hat. Und das wird weg sein in dem Moment, wo sie nicht mehr da ist. Und darauf muss die Monarchie sich ohnehin vorbereiten.
Das wäre dann der Neuanfang möglicherweise mit einem König Charles. Trotzdem, Herr Dannemann, noch einmal, was sie an symbolischer Einheit stiften müsste, das kann sie im Moment offenbar nicht stiften. Sinkt das Königshaus dadurch in der Gunst der Briten?
Erstaunlich wenig. Also es gab tatsächlich diese schwere Delle in diesem Jahr, in dem Prinzessin Diana gestorben ist. Und wie das gehandhabt wurde, auch vorher und nachher, das hat wahrscheinlich relativ viele Briten verärgert. Ob das jetzt viel ändern wird, weiß ich noch nicht. Also wir dürfen auch nicht vergessen, dass ein Fünftel etwa der britischen Bevölkerung gegen die Monarchie sind. Und die werden sich jetzt vielleicht bestätigt sehen. Aber ob deren Anzahl jetzt zunehmen wird, das weiß ich noch nicht.
Gerhard Dannemann vom Center for British Studies in Berlin. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Neben den Wirren im englischen Königshaus ist eine entscheidende Wegmarke im Brexit heute fast ein bisschen untergegangen, aber nicht bei uns. Das Unterhaus hat das Brexit-Gesetz verabschiedet. Es ist nicht der Anfang vom Ende, sondern das Ende vom Anfang einer Brexit-Debatte, die das Land sicher noch Jahre beschäftigen wird. Imke Köhler berichtet.
Was war das für ein Drama vor einem Jahr?
The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432.
Nur 202 Ja-Stimmen gegenüber 432 Nein-Stimmen. Theresa Mays Brexit-Deal war im Unterhaus krachend gescheitert. Für die damalige Premierministerin bedeutete das eine historische Niederlage und gleich das nächste Ungemach.
I therefore, Mr. Speaker, inform you, I have now tabled a motion of no confidence in this government.
Oppositionsführer Jeremy Corbyn strengte ein Misstrauensvotum gegen May an. Inzwischen sind May und ihr Deal längst Geschichte. Und von der dramatischen Spannung, die vor einem Jahr im Unterhaus herrschte, war dieses Mal überhaupt nichts zu spüren, obwohl die Abstimmung von größter Bedeutung war. Denn jetzt, 3,5 Jahre nach dem Referendum, ist der Brexit wirklich beschlossene Sache. In der Debatte machte unter anderem der konservative Abgeordnete Bill Cash noch einmal deutlich, warum er den Brexit so sehr begrüßt.
We now have a huge opportunity to create a new global trading relationship.
Wir haben jetzt eine große Chance, neue weltweite Handelsbeziehungen aufzubauen, sicherzustellen, dass wir mit anderen Ländern kooperieren, wie wir es wollen. Wir werden es nach unseren Bedingungen tun und nicht nach denen, die uns die Europäische Union aufzwingen.
Diese Haltung vertreten viele Tories. Und angesichts der großen Parlamentsmehrheit, die die Tories seit der Neuwahl im Dezember besitzen, war klar, dass der Premier den Brexit durchsetzen würde. Aber den Traum von vorteilhaften neuen Handelsbeziehungen träumen trotzdem nicht alle mit. So verwies die Grünen-Abgeordnete Caroline Lucas darauf, dass die Übergangsphase nach dem Brexit zu kurz sein könnte.
It does contain still this trapdoor to no deal at the end of this year.
Das Gesetz beinhaltet immer noch diese Falltür eines No-Deal-Brexit am Ende des Jahres. Und ich verstehe nicht, warum die Regierung so verbissen daran festhält, dass in nur 11 Monaten ein Handelsabkommen vereinbart sein muss. Die EU-Kommissionspräsidentin hat gesagt, dass das nicht das Ergebnis bringen wird, das der Premierminister will. Und insofern ist schwer zu erkennen, wie das im besten Interesse des Landes sein soll. Aber diese Bedenken und Einwände blieben folgenlos. Das Abstimmungsergebnis am Ende dieser dritten Lesung war eindeutig. 330 Ja-Stimmen zu 231 Nein-Stimmen. Nun muss das Gesetz noch vom Oberhaus gebilligt werden. Dann ist der Weg aus britischer Sicht frei für den Brexit. Dass Boris Johnson das gespaltene Land mit dem EU-Austritt aber tatsächlich wieder einen kann, wie er immer wieder versprochen hat, muss bezweifelt werden. Direkt nach der Abstimmung ergriff der Fraktionssprecher der schottischen SNP, Ian Blackford, das Wort.
This is a constitutional crisis.
Das ist eine Verfassungskrise. Wir werden nicht und können nicht akzeptieren, was uns angetan wird. Wir werden nicht akzeptieren, aus der EU geführt zu werden. Und ich sage zum Premierminister, respektieren Sie die Demokratie. Respektieren Sie das Recht der Schotten, über ihre Zukunft zu entscheiden. Wir werden unser Unabhängigkeitsreferendum haben und Schottland wird ein unabhängiges europäisches Land.
Scotland will remain an independent European country.
Die Abstimmung über das Brexit-Gesetz hat die Regierung gewonnen, aber den Kampf um die Herzen und Köpfe der Briten noch lange nicht.
Imke Köhler aus London und um 23.36 Uhr machen wir weiter mit aktuellen Kurzberichten. In Frankreich protestieren wieder Hunderttausende gegen die Rentenreform. In Paris kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Marcel Wagner.
Die Schätzungen, was die Teilnehmerzahlen angeht, lagen zwischen Gewerkschaften und offiziellen Stellen weit auseinander. In jedem Fall waren es aber mehrere hunderttausend Menschen, die in ganz Frankreich gegen die Rentenreform auf die Straße gegangen sind. Am Abend kam es vor allem in Paris zu einzelnen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Mindestens 16 Beamte wurden nach Polizeiangaben dabei verletzt. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass die Regierung mit ihrer Rentenreform weiterhin auf großen Widerstand stößt und viele Gewerkschaften denken gar nicht daran, diesen aufzugeben. Sie rufen ihre Mitglieder dazu auf, auch in den kommenden Tagen vor allem in den öffentlichen Verkehrsbetrieben weiter zu streiken. Für Freitag hat Premierminister Edouard Philippe die Tarifpartner zu neuen Gesprächen eingeladen. Philippe hatte dabei betont, dass er an den Plänen für ein einheitliches Rentensystem nach Punkten festhalten werde. Für Samstag haben die Gewerkschaften ihrerseits den nächsten großen Protesttag angekündigt.
Im westafrikanischen Mali sind bei einem Angriff mindestens 18 Blauhelmsoldaten und 2 Zivilisten verletzt worden. Dunja Sadaki.
Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, wurde der Stützpunkt Tessalit im Norden des Landes mit mehreren Mörserschüssen angegriffen. Das Militärlager liegt in der Region Kidal, nahe der algerischen Grenze. Dort sind UN-Blauhelmsoldaten aus dem Tschad, Einsatzkräfte der französischen Antiterroreinheit Barkhane und malische Einheiten stationiert. Mali kommt seit Jahren nicht zur Ruhe, nachdem 2012 islamistische Gruppen versucht haben, im Norden des Landes die Kontrolle zu übernehmen. Seit 2013 greift die ehemalige Kolonialmacht Frankreich militärisch ein. Die Präsenz des französischen Militärs in der Region ist insbesondere seit dem Tod von 13 französischen Soldaten bei einer Hubschrauberkoalition in Mali Ende November umstritten. Auf einer Antiterrorkonferenz am kommenden Montag will der französische Präsident Macron 5 afrikanische Staatsoberhäupter aus der Region treffen. Auch von Deutschland fordert Frankreich mehr Engagement in der sogenannten Sahelzone.
Der Finanzausschuss des Brandenburger Landtags hat den Kaufvertrag für das Gelände der geplanten Fabrik von US-Elektroautohersteller Tesla gebilligt. Dominik Lenz.
Mit der Zustimmung gibt der Ausschuss grünes Licht für den Vertrag, der bereits vor Weihnachten zwischen Land und Unternehmen ausgehandelt worden war. Demnach soll das 300 Hektar große unerschlossene Gelände für knapp 41 Millionen Euro an den US-Autobauer verkauft werden. Brandenburgs SPD-Finanzministerin Katrin Lange sprach von einem wichtigen Schritt in Richtung Gigafactory. Auch SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, der maßgeblich an den Vorverhandlungen mit Tesla beteiligt war, zeigte sich erfreut über die Zustimmung des Ausschusses. Kritik kam von der Opposition, so sprach die Linke von einem Blankovertrag, da der Kaufpreis noch durch ein unabhängiges Gutachten als auch von der EU geprüft werden muss. Tesla will nach eigenen Angaben bereits ab Sommer 2021 jährlich mit der Produktion von zunächst 150.000 Elektroautos beginnen. Weil die Zeit drängt und Baumfällungen noch vor Beginn der Vegetationsphase abgeschlossen sein müssen, laufen bereits erste Räumarbeiten auf dem Gelände in Grünheide.
Die Entspannung im USA-Iran-Konflikt hat die Wall Street auf Rekordkurs geführt. Der Dow Jones schloss 0,7% höher auf 28.957 Punkten und der Nasdaq rückte 0,8% vor auf 9.203 Punkte. Die deutschen Börsendaten hat Dieter Reg für Sie.
Der Schock, den die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Iran mit sich gebracht hat, scheint für Anleger überwunden zu sein. Der Aktienmarkt setzt auch heute seine Aufwärtsbewegung fort. Der DAX gewinnt 1,3% und geht mit 13.495 Punkten aus dem Handel. Damit liegt er etwa 100 Punkte unter seinem Rekordstand, den er im Januar 2018 erreicht hatte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verzeichnet ein Plus von 0,6%. Analysten sehen die Gefahr eines heißen Krieges zwischen den USA und Iran zumindest vorerst gebannt. Sie argumentieren unter anderem damit, dass US-Präsident Trump in einer Rede gestern Abend zwar neue Sanktionen gegen Iran angekündigt hatte, aber keine Militärschläge. Größter Gewinner im DAX sind die Papiere der Lufthansa. Sie legen 4% zu. Nach der gezielten Tötung eines ranghohen iranischen Generals durch das US-Militär hatten Lufthansa-Aktien wie auch die Papiere anderer Fluggesellschaften, etwa Air France-KLM, starke Verluste eingefahren. Darin spiegelte sich unter anderem die Furcht von Investoren vor steigenden Kerosinpreisen. In dieser Hinsicht gibt es jetzt erst einmal Entwarnung. Der Preisanstieg beim Öl im Gefolge der Verschärfung des Konfliktes zwischen den USA und Iran ist vom Tisch. Inzwischen liegen die Ölpreise für die Sorten Brent und WTI in etwa wieder auf dem Niveau vor der Konflikteskalation.
Dieter Reg war das mit den Börsendaten aus Frankfurt, 23.42 Uhr wird es. Beim Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg war 2016 die Schweizer Goal AG der AfD behilflich. Auf eigene Rechnung plakatierte und warb das Unternehmen für die Partei von Jörg Meuthen. Kostenpunkt knapp 90.000 Euro. Meuthen hielt das nach eigenen Angaben für einen Freundschaftsdienst, die Bundestagsverwaltung für illegale Parteienfinanzierung. Deshalb verhängte sie eine Strafzahlung in dreifacher Höhe des Betrags. Dagegen hat die AfD geklagt und heute vor dem Berliner Verwaltungsgericht verloren. Der Beitrag von Claudia van Laak.
Das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes ist eindeutig. Die Parteispender an den derzeitigen AfD-Bundeschef Jörg Meuthen war illegal. Die Bundestagsverwaltung hat deshalb zu Recht eine Strafzahlung in Höhe von knapp 270.000 Euro verhängt. In der Verhandlung ging es um die Schweizer PR-Agentur Goal AG, die Jörg Meuthen 2016 im Landtagswahlkampf Baden-Württemberg unterstützt hatte. Flyer und Plakate wurden gedruckt, Anzeigen bezahlt und eine Webseite freigeschaltet. Der damalige AfD-Spitzenkandidat im Landtagswahlkampf Meuthen hatte der PR-Agentur zudem Fotos übermittelt und diese Fotos zur Veröffentlichung freigegeben. Die Agentur arbeitete unentgeltlich. Gerichtssprecher Stefan Großkurt.
Die Partei hat sich nicht darüber vergewissert, von wem die Spenden kamen. Das war zu diesem Zeitpunkt ungewiss. Und deswegen liegt darin ein Verstoß gegen das parteienrechtliche Transparenzgebot. Die Partei hätte die Spende nicht annehmen dürfen oder jedenfalls sogleich weiterleiten müssen. Auch das ist nicht geschehen und deswegen war der Bescheid rechtmäßig.
Die AfD hatte zuvor bestritten, dass es sich bei der Wahlkampfhilfe überhaupt um Spenden gehandelt hatte, weil damals kein Geld floss, sondern die PR-Agentur nur Sachleistungen erbrachte. Es habe sich sehr wohl um Spenden gehandelt, so das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes. In seiner Funktion als damaliger Landeschef der AfD Baden-Württemberg hätte Jörg Meuthen besonnen und gewissenhaft handeln müssen. Ein Irrtum wäre leicht vermeidbar gewesen, so die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Noch einmal Gerichtssprecher Großkurt.
Zum einen hätte er sich bei Annahme der Aktion darüber vergewissern müssen, wer dahinter steht. Und er hätte, wenn er keine Gewissheit gehabt hätte, diese nicht annehmen dürfen, beziehungsweise dann sogleich den Geldwertenvorteil weiterleiten müssen an die Bundestagsverwaltung.
All das tat Jörg Meuthen nicht. Vor Gericht erklärte er, die Partei sei 2016 noch eine Art Start-up-Unternehmen gewesen. Er habe den Wahlkampf alleine bestreiten müssen, sei überlastet gewesen. Bei der Wahlkampfunterstützung habe es sich um nichts anderes als einen Freundschaftsdienst gehandelt. Am Rande der Verhandlungen sagte der AfD-Chef:
Ich habe da nichts falsch gemacht, ich habe nichts Unrechtes gemacht, ich habe auch nichts Illegales getan. Was für mich ärgerlich ist, ist der unglaubliche Medienrummel, der daraus entsteht und der dann auch ein schiefes Bild zeigt. Man hätte sich da bereichert oder man hätte illegale Parteispenden angenommen, was alles nicht ist.
Doch hat das Berliner Verwaltungsgericht entschieden. Die AfD hat nicht nur in diesem einen Fall Ärger mit der Bundestagsverwaltung. Ein zweites Verfahren ist vor dem Berliner Verwaltungsgericht anhängig. Da geht es um ähnliche Leistungen der Goal AG für einen Politiker aus Nordrhein-Westfalen, der inzwischen im EU-Parlament sitzt. Auch im Fall der Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel droht eine Strafzahlung. Eine Schweizer Pharmafirma überwies ihrem Kreisverband einen sechsstelligen Betrag. Er wurde inzwischen zurücküberwiesen. Hier ermittelt die Staatsanwaltschaft Konstanz. Der AfD drohen insgesamt Strafzahlungen in Höhe von etwa 1 Million Euro. Die AfD hat angekündigt, nach diesem verlorenen Prozess in die Berufung zu gehen.
Der Bericht von Claudia van Laak, und nach dem Urteil hat sich AfD-Co-Chef Jörg Meuthen heute Abend gegenüber dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio noch einmal zum Urteil geäußert, und zwar so.
Es war durch die ganze Verhandlung hindurch die Unsicherheit in der rechtlichen Beurteilung zu spüren. Ich glaube, das war jedem klar, der im Saal war. Wenn der Fall also ein eindeutiger wäre, dann hätte es sicherlich nicht noch eines stundenlangen Tagens bedurft. Insofern bin ich gar nicht so unzufrieden. Es zeigt eigentlich sehr, sehr deutlich, dass wir hier eine offene Situation haben, die in höherer Instanz geregelt werden muss. Und diese höhere Instanz werden wir anrufen.
Jörg Meuthen nach dem verlorenen AfD-Prozess gegenüber dem Deutschlandfunk. Ein Novum bei DİTİB. Der von der Türkei gesteuerte Islamverband bildet seit heute deutschsprachige Imame in Deutschland aus. Das Projekt wird in Dahlem in der Eifel gestartet. Silvia Antler war dort.
Eine umgebaute Jugendherberge auf einem Hügel inmitten grüner Wiesen und weit weg vom Dahlemer Ortszentrum. So gelegen ist die neue Bildungsstätte des türkisch-islamischen DİTİB-Vereins. Künftig wird auf 3 Etagen in hellen Räumen unterrichtet. 22 Bewerber werden hier im ersten Lehrgang zu Religionsbeauftragten ausgebildet. Das reicht vom muslim-theologischen Pädagogen bis zum Imam. Eine theoretische Anleitung zur praktischen Berufsausübung erklärt die Leiterin der DİTİB-Akademie, Shayda Can.
Ganz konkret, eine Predigt. Wie halte ich eine Predigt? Welche Themen beschäftigen meine Gemeinde? Im Anschluss aber auch natürlich die Redekunst, die Stimme. Wie halte ich, wie meine Gesten, meine Mimiken. All diese Sachen sind die Themen, die in dieser Ausbildung erlernt werden und im Anschluss auch in den Praktika geübt werden vor Ort.
18 Wochen lang findet die theoretische Ausbildung in der Eifel statt. Die restliche Zeit verbringen die Bewerber in den rund 900 muslimischen DİTİB-Gemeinden in ganz Deutschland. Dort soll das gelernte Wissen in der Praxis vertieft werden. Dabei geht es auch um seelsorgerische Aufgaben und Betreuungsarbeit von Gemeindemitgliedern bei ihren alltäglichen Problemen. Mit der Ausbildung in Dahlem will der DİTİB-Verein auch ein Stück unabhängig werden, versichert der Generalsekretär des DİTİB-Bundesverbandes, Abdurrahim Ataşoy. Denn bislang werden die in Deutschland praktizierenden Imame aus Ankara bezahlt.
Es geht nicht darum, ob wir es wollen, ob wir es können oder nicht. Das ist das Problem, dass wir das zurzeit nicht stemmen können. Wir arbeiten daran, wir versuchen unsere Strukturen weiter auszubauen und zu etablieren, sodass wir dann hoffentlich in den kommenden Jahren so stark etablierend aufgebaut sind, dass wir dann auch unsere Imame selber finanzieren können.
In der Vergangenheit gab es oft Kritik daran, dass der muslimische DİTİB-Verband zu eng mit dem türkischen Staat verflochten sei. Die deutsche Politik hält den Schritt in die Unabhängigkeit des Verbandes von der türkischen Religionsbehörde für extrem wichtig. Staatssekretär Markus Kerber sagte, mit der Ausbildung in Dahlem werde man den jüngeren Generationen türkischer Muslime gerecht.
Es ist sicherlich ein erster Schritt auf einem Neuanfang, und wir sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass es innerhalb der DİTİB und innerhalb der türkischen Gemeinden in Deutschland große Diskussionen, große Debatten gibt um die Frage, wo gehört man eigentlich hin, wo ist man beheimatet. Da ist ein Wendepunkt. Will man jetzt hier in Deutschland sich verbeheimaten? als Organisation in seinem institutionellen Gepräge, dann muss man sich organisatorisch von Ankara lossagen, von den Finanzierungsströmen, von den Weisungen, von der Anbindung an die Botschaft.
Mit der heutigen Eröffnung der ersten deutschen Ausbildungsstätte für Muslime erhoffen sich die Organisatoren, dass die zuletzt schwierigen Beziehungen zwischen Ankara und Deutschland wieder besser werden.
10 Jahre ist es diesen Monat her, dass der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche aufgedeckt wurde, ausgelöst damals durch die Enthüllungen des Jesuiten Klaus Mertes. Der Rektor am Berliner Canisius-Kolleg schrieb damals einen Brief an Betroffene ehemaliger Jahrgänge an seiner eigenen Schule, um das Schweigen zu brechen. Der Brief wurde publik, der Skandal damit auch. 10 Jahre, Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft, sind ja eine lange Zeit, wenn man einen Skandal aufarbeiten und Konsequenzen ziehen möchte. Wie weit ist die katholische Kirche in Deutschland damit gekommen seit 2010?
Eigentlich nicht sehr weit. Sie hat 2018 eine von ihr in Auftrag gegebene Studie präsentiert, in der zum ersten Mal mit sozusagen beglaubigten Zahlen das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche bekannt gemacht wurde. Das waren eben die berühmten 3.677 Betroffenen und 1.670 Beschuldigte, 5% der Priester so ungefähr als Beschuldigte. So, das ist bisher die Zahl, die man hat. Dann stellt man natürlich fest, viele Fälle sind verjährt. Man hat die Richtlinien, die es seit 2002 gab, 2010 verändert. Es gibt Präventionskonzepte, also es ist nicht nichts geschehen, aber es ist eben auch nicht das geschehen, was man als Aufklärung oder Aufarbeitung bezeichnen würde. Mhm. Eine der ersten Forderungen der Betroffenen schon 2010 war ja die nach Entschädigung, es war aber auch die eben nach Aufklärung, also dass klar wird, wer waren die Täter und wer waren auch die Vertuscher. Und da steht man eigentlich noch ziemlich am Anfang.
Werden die Opfer Entschädigung bekommen?
Es war ja auf der Vollversammlung der Bischöfe im vergangenen Herbst zum ersten Mal etwas Konkreteres zum Thema Entschädigung zu erfahren. Es wurden ja Summen genannt. Das waren allerdings Zahlen, also 300.000 Euro pro Betroffene, die unter den Bischöfen noch gar nicht abgestimmt waren. Insofern, Bischof Ackermann hat jetzt Klarheit geschaffen, dass eben auch da nichts klar ist.
Nun hat der Missbrauchsbeauftragte der katholischen Kirche, Stefan Ackermann, heute gesagt, er sei optimistisch, dass die Bischöfe im Frühjahr eine, Zitat, abgestimmte Klarheit über die Aufarbeitung finden würden. Können Sie uns das bitte übersetzen? Was meint das?
Ja, ich bin jetzt auch keine ausgewiesene Bischofsversteherin. Also dann müsste ja jetzt der Zustand der unabgestimmten Unklarheit sein oder der unabgestimmten Klarheit. Also Tatsache ist eben, es ist nicht klar, was die katholische Kirche, was die Bischofskonferenz unter Aufarbeitung versteht. Und sie muss erstmal die Kriterien festlegen, nach denen Aufarbeitung stattfinden soll. Es vergeht schon wieder für die Betroffenen wertvolle Zeit. Also wenn die auf die Bischofskonferenz warten, dann sind natürlich nochmal Verjährungsfristen abgelaufen. Und das ist vielleicht auch Strategie.
Strategie, Verzögerung, ist das die Motivation der Kirche? Glauben Sie, das ist das eigentliche Ziel, immer weiter vertagen und hoffen, dass sich der Skandal irgendwann von selber erledigt?
Ich bin mir oft nicht sicher, ob es wirklich nur Strategie ist, ob es eben auch Angst ist. Aber klar ist eben, es ist ein Spiel mit der Zeit, ein Spiel auf Zeit. Es gibt Vertröstungsstrategien und es gibt eben eine große Kontroverse. Es gibt viele Konfliktlinien, weil viele Kleriker und auch hochrangige Kleriker dieses Thema einfach nicht an sich heranlassen wollen, weil es mit ihrem Bild von Kirche nicht übereinstimmt. Die Kirche soll sauber bleiben und der Dreck kommt, wenn überhaupt, von außen und eben nicht von innen.
Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft und bei mir im Studio jetzt Philipp Hinken aus der Nachrichtenredaktion. Er hat die Presseschau für Sie.
40 Jahre die Grünen, das ist ein Thema in den Kommentaren. Von einer ergrünten Gesellschaft schreibt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Einfluss und Beliebtheit der Partei sind inzwischen so groß, dass für die Zukunft selbst ein grüner Kanzler nicht unmöglich scheint. Die Grünen sind gesellschaftsfähig geworden. Die Dominanz des Klimathemas spielt ihnen gewiss in die Hände. Es gibt wohl nicht wenige, die mit der Wahl der Grünen hoffen, einen hinreichenden Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Der Hype hat allerdings Risiken, ergänzt die Stuttgarter Zeitung. Er korrespondiert in weiten Teilen noch nicht mit realer Politik. Je größer die Erwartungen, desto schwindelerregender die Fallhöhe. Mit Blick auf das Wahljahr 2021 steht die Partei vor ihrer größten Bewährungsprobe. Die Ludwigsburger Kreiszeitung kommentiert: Die Partei wirkt auf viele immer noch wie ein elitärer Club junger, gebildeter Städter. Das ist ihr Schwachpunkt. Ökologie, Ökonomie und Sozialstaat dürfen aber kein Gegensatz sein. Im Prinzip haben die Grünen das begriffen. Doch viele Menschen glauben noch nicht, dass das bei der anstehenden Klimawende umgesetzt werden kann. Die Süddeutsche Zeitung wagt einen Ausblick. Nur wenn es der Partei gelingt, die vielen, die sich am Rand fühlen, in die Mitte zu holen und so das grüne Feld weiter auszudehnen, können die Kräfte reichen, um das Land zu regieren. Der Weg bis hierher mag manchmal hart gewesen sein, was noch kommt, wird aber härter. Und damit zum nächsten Thema. Das ist in vielen Zeitungen nicht etwa der Brexit, sondern eine andere britische Trennung. Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle treten von allen offiziellen Ämtern des Königshauses zurück. Dazu schreibt die Südwestpresse aus Ulm: Der Schaden betrifft hauptsächlich das Markenimage der Monarchie. Harry und Meghan galten als der frische Wind, der durch die jahrhundertealte Institution blies. Doch das Ende der Monarchie läutet all dies nicht ein. Die Firma rappelte sich schon nach härteren Rückschlägen wieder auf. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ergänzt: Die Entscheidung fiel offenbar ohne vorherige Absprache mit der Königin und dem Rest der Familie. Die Tiefe des Zerwürfnisses deutete die offizielle Mitteilung des Palastes nur an, die von Verletzungen spricht. Die erste Familie des Landes gibt zurzeit ein denkbar schlechtes Bild ab. Inkonsequent und auf bestimmte Art auch verlogen nennen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe die Entscheidung. Die Ankündigung, dass man von nun an finanziell unabhängig sein will, hätte sich vor der Märchenhochzeit und dem millionenschweren Umbau des Palastes jemand überlegen müssen und hätte dann etwas glaubwürdiger geklungen. Die Aachener Nachrichten finden den Rücktritt jedoch nachvollziehbar. Vielleicht haben Harry und Meghan als Paar entschieden, wie und wo sie als Familie leben möchten. So wird das nämlich heute gemacht. Das endlich anzuerkennen, bricht auch dem Königshaus keinen Zacken aus der Krone. Und nur so wird die Monarchie in eine moderne Zukunft geführt.
Philipp Hinken war das mit der Presseschau von morgen. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Heute zuletzt mit Christine Heuer im Studio, kurz nach Mitternacht. An dieser Stelle Sigrid Brinkmann mit dem Kulturmagazin Fazit. Darin gibt es heute ganz viel Rio Reiser.